Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, dies ist bereits der zweite Sonntag, so erwähnte ich eingangs des Gottesdienstes, an dem wir in der Christuskirche Pinneberg aufgrund des hohen Inzidenzwertes der Stadt Gottesdienst hinter verschlossenen Türen feiern. Das fühlt sich irgendwie eigenartig an und auch widersprüchlich, denn eigentlich sind offene Kirchentüren eine Einladung Gottes in sein Haus. Seit knapp einem Jahr ist es aber immer wieder einmal anders, nicht nur in Pinneberg, sondern leider überall auf unserer Welt. In Zeiten der Corona-Pandemie haben sich viele Türen geschlossen, ganz konkret und auch im übertragenen Sinn. Homeoffice, Land auf, Land ab, Homeschooling, auch immer wieder und immer mehr, bestimmen wieder einmal unseren Alltag. Mit allen Für und Wider und allen Konsequenzen und Herausforderungen. Kindergarten- und Schultüren, Bürotüren und Türen unzähliger Geschäfte, Restaurants und Freizeiteinrichtungen bleiben Corona-bedingt verschlossen. Und auch so manche Eingangstür zu Hause, im Altenheim und Krankenhaus, lässt kaum noch jemanden hinein. Wohin führt uns das? Für manchen von uns fühlt es sich an, als ob eine Tür zum Leben sich geschlossen hat. Unser heutiger Predigttext erzählt von einer biblischen Person, die genau das erfahren hat. Ihre Lebensgeschichte kann uns ermutigen, gerade auch in schwierigen und verworrenen wie diesen Zeiten, nach der offenen Tür und den neuen Möglichkeiten zu suchen, die Gott für uns immer noch bereithält, selbst wenn die eine oder andere Kirchentür aktuell geschlossen ist. Ich spreche von Ruth, liebe Gemeinde, einer damals noch jungen Frau, der im Alten Testament ein Buch mit insgesamt 4 Kapiteln gewidmet ist. Und dieses Buch, es beginnt zugleich sehr dramatisch. Zu der Zeit, als die Richter Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. So lautet bereits der erste Vers. Mitten in der Hungersnot gibt es nun eine kleine Familie, Ebimelech und Noomi, ihre 2 Söhne Machlon und Kilion. Und sie alle werden verhungern. Also verlassen sie ihr Land in ein Land namens Moab. Nun war aber leider, so wird berichtet und so wissen wir, das Verhältnis von Moab und Israel von einer äußerst problematischen Vergangenheit geprägt. Die Angst voreinander führte immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen und auf beiden Seiten war man auf Abgrenzung bedacht. Distanzierung. Trotz der räumlichen Nähe war man sich fremd geblieben, so fremd wie man sich eben ist, wenn man unter dem Einfluss eines Feindbildes steht. Aber Gott sei Dank ist auf der Ebene von Mensch zu Mensch oft doch mehr möglich, als die offizielle Politik propagiert. Und auch in Moab gab es Leute, denen die Herkunft dieser fremden Familie nicht so wichtig war. Sie sahen ihre Not und waren bereit, sie unter sich heimisch werden zu lassen und zu unterstützen. Sie sahen die Not und waren bereit, die jüdische Flüchtlingsfamilie aufzunehmen und ihr ein Bleiberecht zu erteilen. Die Kinder lernten wieder zu spielen und fröhlich zu sein. Sie wuchsen heran mit ihren Freunden, mit ihren moabitischen Freunden. Und als die Zeit reif war, gab es auf keiner Seite Bedenken, dass Ruth und Orpah, 2 junge Moabiterinnen, Kilion und Machlon, die beiden Flüchtlingssöhne, heirateten. Das Glück war aber leider nur von kurzer Dauer. Noomis Mann wird krank und stirbt. Ein schwerer Schlag. Wenig Trost, ein klein wenig Trost, sind ihr dabei sicher die beiden Söhne, die zwar längst verheiratet waren und auch nicht mehr sowieso brauchten wie früher, aber immerhin noch ein kleines Stück Heimat für ihre Mutter waren. Wer die beiden Namen der Söhne in ihrer Bedeutung allerdings versteht, wird jedoch das Verhängnis ahnen, das sich auch schon anbahnte. Machlon und Kilion, schwächlich und gebrechlich, so auf Deutsch übersetzt ihre Namen, sind innerhalb von kurzer Zeit ebenfalls verstorben. Nun hält Noomi nichts mehr. Aus dem Land des Überlebens ist ihr ein Land des Todes geworden. Dort kann sie, dort will sie nicht mehr bleiben. Da ist nicht nur, aber auch die Versorgungsfrage, wer kümmert sich um alt und krank gewordene Ausländer, Ausländerinnen? Auch die Sehnsucht nach Altvertrautem, vielleicht auch nach glücklicheren Erinnerungen, die treibt sie zurück. In Bethlehem, so hat sie erfahren, gibt es längst auch wieder Brot, die Andeutung einer winzigen, offenen Tür. Noomis Schwiegertöchter Ruth und Orpah gehen mit. Sie verlassen die kleine moabitische Stadt, in der sie leben, und machen sich gemeinsam auf den Weg. Doch als sie aus der Stadt kommen, bleibt Noomi stehen und sagt zu den jungen Frauen, geht ihr lieber wieder zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir gegenüber erbracht habt. Er schenke euch, jeder von euch, ein ruhiges neues Zuhause in einer zweiten Ehe. Nach dieser kleinen Rede gibt sie ihren Schwiegertöchtern einen Abschiedskuss und alle miteinander weinen. Eine herzzerreißende Szene. Naomi hat nichts mehr, was sie ihren Schwiegertöchtern geben könnte. Sie kann ihnen nicht helfen. Sie kann ihnen nichts weiter schenken, als die Befreiung von der Bürde, für sie sorgen zu müssen. Und das tut sie, indem sie sagt, ihr habt bessere Chancen, einen Ehemann zu finden, wenn ihr hier bleibt. In dieser Kultur damals ging es beim Heiraten nicht nur um Romantik. Oh nein, es ging ums Überleben. Erstaunlicherweise weigern sich ihre Schwiegertöchter. Sie weigern sich, der Schwiegermutter zu gehorchen. Also versucht es Naomi noch einmal, kehrt lieber um. Als Naomi sie dann noch einmal beschwört, lieber an sich selber zu denken, in der Heimat zu bleiben und dort neues Glück zu suchen, da brechen sie noch einmal in lautes Weinen aus. Und Orpah küsst ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch besteht drauf, bei Naomi zu bleiben. So ist uns im ersten Kapitel des Buch Ruthes überliefert. Man beachte, dass es zwei Schwiegertöchter in derselben Situation gibt. Zwei Türen. Auf der einen steht bleiben, auf der anderen gehen. Und es wird ohne Bewertung festgestellt, Orpah bleibt, Ruth geht mit. Viermal in diesem kurzen Abschnitt sagt Naomi zu Ruth, kehr um. Und Ruth muss sich entscheiden, welche Tür sie wählt. Ihr weiteres Leben wird existenziell davon abhängen. Und von dieser jungen Frau, dieser mittellosen, heidnischen, verwitweten Moabiterin, kommt nun eine der größten Liebeserklärungen der ganzen Bibel, wenn nicht sogar der gesamten Menschheitsliteratur. Sie kennen diese Worte, Sie haben sie schon gehört. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben werden. So heißt es im ersten Buch Ruth. Unglaublich schön, innig. Wir können die Liebe, die in diesen Worten zum Ausdruck kommt, so deutlich spüren, als ob sie mit unseren Händen schier greifbar wäre. Das haben Menschen durch alle Zeiten hindurch immer wieder gespürt und spüren es auch heute noch. Denn es sind viele Brautpaare, die sich für diesen Spruch, diesen Vers aus der Bibel als ihren Trauspruch, ihr Leitmotiv für ihr Leben entscheiden. Diese Worte, wo du hingehst, will ich auch hingehen, die sind nicht nur Ausdruck tiefer und allzu tiefster Verbundenheit, man beachte ursprünglich zur Schwiegermutter, sondern sie zeigen auch Ruths Hinwendung zu dem Gott Israels. Ausgerechnet nach so vielen schweren Schicksalsschlägen bekennt sie sich zu Gott. Wo andere jeden Gott in Frage stellen würden, macht sie an sich ihr eigentliches Leben an Gott fest, an dem fremden Gott. Es kann aber auch sein, dass Ruths Bekenntnis zu Naomis Gott zunächst nur durch die Liebe zu Naomi motiviert ist und sich erst später mit eigener Erfahrung füllt. Wie dem auch sei, liebe Gemeinde, bemerkenswert ist, dass sie bereits in Gottes Geist, in Gottes Sinn handelt. Ihre Liebe zu Naomi bewirkt, dass eine zum Aussterben verurteilte jüdische Familie am Ende nicht ausstirbt. Vertrauen Gottvertrauen ist das Stichwort. So ähnlich, wie wir es im Evangelium vorhin in der Lesung gehört haben, beim Hauptmann von Kapernaum. Auf Jesu Wort hin hat er vertraut. Ruth ahnt es noch nicht, damals, vor vielen tausend Jahren, aber die Entscheidung, die sie getroffen hat, wird eine Tür vor ihr öffnen, die es ihr ermöglicht, in einer Geschichte mitzuspielen, die viel größer ist als all ihre kühnsten Träume. Aber das ist eine andere Geschichte. An ihren Namen wird man sich noch Jahrtausende später erinnern. Das war natürlich nicht ihr Beweggrund, aber sie entschied sich hier nur für die Gelegenheit zu lieben. Nur für die Gelegenheit zu lieben. Ja, liebe Gemeinde, so ist das nun einmal mit der Liebe. Herzen mit offenen Türen findet man am besten, wenn man einfach Liebe praktiziert. Und das geht, Gott sei Dank, auch bei zeitweilig geschlossener Kirchentür. Da sind viele von uns in den letzten Monaten und im letzten Jahr immer wieder auf gute Ideen und Gedanken gekommen, wie sie anderen Menschen ihre Liebe zeigen können, sie unterstützen können, sei es vielleicht über einen Anruf, den Einkauf, den man vor die verschlossene Haustür stellt, weil jemand gerade in Quarantäne ist. Viele Termine, viele Telefonate, Wiedersehen über Zoom oder die eine oder andere praktische Unterstützung, wenn Großeltern vielleicht doch die Kinder genommen haben, um den Eltern ein bisschen den Rücken freizuhalten oder wenn nicht das, dann einfach die Familie bekocht haben. Wie auch immer, ich glaube, es fällt Ihnen selber zu Hause an den Bildschirmen ganz viel weiteres dazu ein. Die Liebe öffnet Türen. Das möchte ich gerne mitnehmen heute Morgen aus diesem Gottesdienst hinter der verschlossenen Kirchentür. Denn ich möchte nicht vergessen, jedes Herz hat eine Tür. Und wenn ein Mensch uns die Tür seines Herzens öffnet, dann ist dies eines der größten Geschenke im Leben. Und das, ganz ehrlich, das passiert meistens hinter verschlossenen Türen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken, fühlen, verstehen und begreifen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen.